Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Info vom Donnerstag, dem 13. Juni auf Radio Bern. Heute mit diesen Themen. Putin will seine Popularität auf dem Buckel von Minderheiten stärken. Russland verschärft Gesetze gegen Homosexualität. Babyrevolution vereint die bosnische Bevölkerung. Massenproteste gegen die Korruption in der Politik. Und die Gruppe der ärmsten Länder müssen sich auch weiterhin nicht an den Patentschutz halten. Das hat diese Woche die Welthandelsorganisation entschieden. Am Mikrofon begrüßt sie Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Jetzt hat Wilmar Rall die Nachrichten.
Der Berner Gemeinderat hat wegen dem Tanz Dich frei nun offiziell Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Damit will er erreichen, dass Facebook die Accountdaten der Organisierenden herausgibt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Inwiefern die Organisierenden dann für die gewaltsamen Ausschreitungen verantwortlich gemacht werden können, ist eine offene Frage. Kürzlich gab die Berner Kantonspolizei bekannt, sie werde am Montag den Internetpranger aufschalten, sprich Fotos oder Videos von mutmaßlichen Gewalttätern im Internet veröffentlichen. Kritiker befürchten nun, dass Fehler und Missbräuche harsche Konsequenzen für die Betroffenen haben könnten. Mit der Strafanzeige und dem Internetpranger hat die Fahndung nach den Verantwortlichen für die Sachbeschädigungen am Tanz Dich frei eine neue Dimension erreicht. Großes Vorbild ist offenbar die Fahndungsaktion nach dem Bombenanschlag am Boston-Marathon in den USA Mitte April. Auch dort habe man solche Methoden angewendet, sagte der zuständige Staatsanwalt gegenüber Radio Bern Rabe. Umstritten bleibt, inwiefern man diese beiden Vorkommnisse vergleichen kann und ob das Vorgehen der Berner Kantonspolizei noch verhältnismäßig ist. Der freie Personenverkehr im EU-Raum könnte schon bald wieder der Vergangenheit angehören. Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament beschlossen, dass die EU-Länder ab nächstem Jahr ihre Grenzen wieder schließen dürfen, das aber nur für 2 Jahre und nur in bestimmten Fällen. Konkret zielt die Reform vom sogenannten Schengen-Abkommen auf die Flüchtlinge. Auslöser der Reform war der arabische Frühling, der viele Flüchtlinge aus Nordafrika nach Italien und weiter nach Frankreich reisen ließ. Paris schloss die Grenze zu Italien, es kam zu einem Grenzstreit. Viel Applaus erhielten die Demokratiebewegungen im arabischen Raum von den EU-Staaten, die Flüchtenden aber sollen offenbar woanders Schutz suchen. Auf die Schließung vom staatlichen Fernseh- und Radiosender ERT folgen in Griechenland massive Proteste. Die Gewerkschaften haben zu einem 24-stündigen Generalstreik aufgerufen. Vielerorts liegt der öffentliche Verkehr und die öffentliche Verwaltung lahm. Auch Medienschaffende von Privatsendern beteiligen sich am Solidaritätsstreik. Die Privatwirtschaft hält sich laut Medienberichten noch zurück. Banken, Supermärkte und Geschäfte bleiben geöffnet. Die griechische Regierung hat angekündigt, bis August ein neues Gesetz auszuarbeiten und die neuen Sender dann wieder in Betrieb zu nehmen, mit halb so viel Angestellten wie bisher. Die Kritik an der Schließung ist immens, obwohl der staatliche Sender ERT laut Angaben von Radio SRF auch als eine der letzten Bastionen der griechischen Vetternwirtschaft gilt. Die griechische Regierung rechtfertigt die Schließung der Sender mit dem von der internationalen Troika auferlegten Sparprogramm. Die regierungskritischen Demonstrationen in der Türkei gehen unvermindert weiter, obwohl Premierminister Erdogan gestern einen Schritt auf die Protestierenden zuging. Nach fast 2-wöchigen Protesten hat er angekündigt, die Istanbuler Bevölkerung über die Zukunft vom Gezi-Park entscheiden zu lassen. Er stellte ein Referendum in Aussicht über die umstrittenen Baupläne für den Istanbuler Gezi-Park. Die Kritikerinnen und Kritiker der Regierung vom islamisch-konservativen Regierungschef Erdogan zeigen sich davon unbeeindruckt. In der Nacht auf heute wurde weiter protestiert. In Istanbul hielt sich die Polizei zurück. In der türkischen Hauptstadt Ankara ging sie mit Rauchgranaten gegen die Demonstrierenden vor. Und noch zum Wetter. Morgen Freitagmorgen gibt's noch letzte Schauer, dann wird's wieder recht sonnig bei um 25 Grad. Und so bleibt es auch am Wochenende vorwiegend sonnig und warm bei sommerlichen 25 bis 28 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Wer in Russland schwul, lesbisch oder transsexuell ist, hat einen schweren Stand. In russischen Beamtensprache heißt das das Führen von nicht traditionellen sexuellen Beziehungen. Und das wird vom russischen Staat immer mehr eingeschränkt. Wenn Männer in der Öffentlichkeit Männer küssen oder Frauen mit anderen Frauen Zärtlichkeiten austauschen, riskieren sie nicht nur, von gewalttätigen Schlägerbanden angegriffen zu werden. Bald können sie zusätzlich zu hohen Strafen verknurrt werden. Mit 442 von 443 Stimmen erließ die Duma, das russische Parlament, diese Woche zwei Gesetze gegen, wie sie es nennen, die homosexuelle Propaganda. Für Menschenrechtsorganisationen zeigt das einmal mehr, wie Präsident Putin mit Spezialgesetzen seine Macht auf Kosten von Minderheiten zu festigen versucht. Michael Spahr wollte von Stella Jäger von Amnesty International wissen, um was für Gesetze geht es da eigentlich genau?
Also dieses Gesetz ist nur ein erneutes in einer ganzen Reihe von Gesetzen zu diesem Thema, die schon regional verabschiedet worden waren. Es geht darum, dass die sogenannte Verbreitung von Informationen über sogenannte nicht traditionelle sexuelle Beziehungen in den Printmedien, im TV, im Radio, online, dass die verboten sind und unter Strafe gestellt werden, also mit exorbitant hohen Geldstrafen bis 30.000 Dollar und so, dass also zum Beispiel öffentliche Versammlungen unter dem Thema Lesben und Schwule in Russland oder Aufklärungsaktionen zu HIV-AIDS, dass all diese Aktivitäten verboten werden.
Wie erklären sich diese Gesetze, weil man hat doch so allgemein ein bisschen das Gefühl, die Welt wird, was diese Thematik betrifft, viel offener.
Also es hat bestimmt zwei Aspekte. Der eine ist der politische Populismus, also der Versuch, mit diesem Thema Stimmen zu gewinnen. Und der andere, der eben damit zusammenhängt, ist, dass offenbar Putin mit solchen Gesetzen tatsächlich gutes Wetter machen kann, also Stimmen gewinnen kann in der Bevölkerung, weil eben die Homophobie in der russischen Bevölkerung leider immer noch sehr verbreitet ist. Also das äußert sich auch in tätlichen Angriffen gegenüber Schwulen und Lesben, das äußert sich in der Unterstützung von solchen Gesetzen und das hat eben zu tun damit, dass Homosexualität bis vor nicht allzu langer Zeit noch als Geisteskrankheit galt, also bis 1999 konkret. Seit 1993 ist es legal, schwule, lesbische Beziehungen zu leben, aber trotzdem gibt es auch gemäß Umfragen über immer noch sehr viele Leute in Russland, die Homosexualität als Krankheit betrachten.
Wenn populistische Gründe den Ausschlag geben, ist das jetzt nur der Anfang einer ganzen Reihe neuer Gesetze. Es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel in Russland auch ein latenter Antisemitismus herrscht. Kommen dann bald noch die Judengesetze?
Also zudem konkret gibt es jetzt noch keine Anzeichen, trotz des eklatanten Antisemitismus. Aber es ist auch nicht der Anfang einer Reihe von Gesetzen, die Grundfreiheiten einschränken. Also es gibt ja seit längerem eben Versuche, Redefreiheit, Demonstrationsfreiheit, das Existenzrecht von NGOs zum Beispiel einzuschränken. Darunter hat übrigens auch Amnesty in Russland gelitten. Also wir haben ein Büro in Russland, das wurde kürzlich wie viele andere NGOs öffentlich durchsucht mit einer Razzia und man versucht auf alle Weisen quasi eben auch mit dem Gesetz gegen die Fremdfinanzierung quasi von NGOs versucht man, diese Freiheiten einzuschränken. Und was jetzt eben die Schwulen- und Lesbenaktivitäten betrifft, haben schon im 2012 zuerst St. Petersburg und dann auch andere Regionen, Krasnodarsk, Novosibirsk und so, haben Gesetze erlassen gegen die sogenannte Propaganda für Homosexualität. Leider sind sie damit übrigens nicht ganz allein. Also das Baltikum zum Beispiel hat ja auch solche Gesetze erlassen. Immer wird argumentiert mit dem Schutz vor Minderjährigen, weil eben zum Beispiel gesagt wird, dass wenn Kinder Homosexuelle sehen oder Lesben, Schwule sehen, die sich küssen auf der Straße, dass das ihrer geistigen Entwicklung schaden könnte.
Interessant ist ja, gerade in der westlichen Welt ist die umgekehrte Tendenz ja auch so entstanden, weil zum Teil auch das ganze wirtschaftliche Potenzial von einer homofreundlichen Gesellschaft erkannt wurde. Moskau präsentiert sich ja eigentlich gerne als weltoffene Stadt mit einem guten, coolen Clubleben, und in einer westlichen Stadt gehört da ja auch eine Gay-Szene eigentlich dazu.
Gut, die Gay-Szene gibt es ja auch, die Lesben- und Schwulen-Szene in Russland und gerade in Moskau. Und solange sie möglichst verdeckt läuft, darf sie auch sein offenbar und wird gewiss auch wirtschaftlich hin und wieder davon profitiert. Und es würde mich nicht wundern, wenn nicht auch gewisse Geschäfte in solchen Clubs abgeschlossen werden. Aber öffentlich ist es eben offenbar doch für Putin und seine politische Positionierung interessanter, solch reaktionäre Gesetze zu verabschieden, als sich dem möglichen wirtschaftlichen Potenzial von Schwulen und Lesben zuzuwenden. Also dazu denke ich halt auch, funktioniert die Wirtschaft in Russland doch noch einigermaßen anders. Das wäre jetzt ein längeres Thema, als die Wirtschaft im Westen.
So die Einschätzungen von Stella Jäger von Amnesty International.
Rabe Info 95,6.
Nicht nur in der Türkei gehen im Moment Tausende von Leuten auf die Straße, sondern auch in Bosnien. In den letzten Tagen wuchs ein Protestgrüppchen von ein paar hundert Personen zu einer riesigen zivilen Massenbewegung. Ähnlich wie in Istanbul war der Auslöser eine kleine Sache. Eine Gruppe von Menschen protestierte gegen eine Ungerechtigkeit, die einem Kleinkind widerfahren war. Nun demonstrieren plötzlich Tausende gegen die große Ungerechtigkeit des Landes. Die Babyrevolution oder Babylution, wie sie inzwischen genannt wird, richtet sich gegen die korrupte Politelite des Landes. Offenbar überwindet die Protestbewegung dabei sogar die tiefen Gräben zwischen bosniakischen, serbischen und kroatischen Bevölkerungsgruppen. Die Demonstrationen zeigen auch, dass es in Bosnien-Herzegowina eine wachsende Zivilgesellschaft gibt. So eine große Mobilisierung von unzufriedenen Bürgern und Bürgerinnen habe es noch nie gegeben, seit das Land vor 20 Jahren unabhängig wurde, sagt Lucia Vasella. Die ehemalige Rabe-Info-Redaktorin Lucia Vasella lebte in Sarajevo und pflegt enge Kontakte zur Region. Sie weilt im Moment in Zypern. Michael Spahr sprach über Skype mit ihr und wollte erst einmal von ihr wissen, was genau denn diese Protestbewegung ausgelöst hat.
Der Auslöser war eine Geschichte eines Babys, das nicht ausreisen konnte für medizinische Behandlungen, weil es gerade im Moment ein Chaos gibt bei der Gesetzeslage über Sozialversicherungsnummer etc. Also irgendwie konnte dieses Baby keinen Pass bekommen, um auszureisen. Und das schon seit einem halben Jahr. Und es war dann wirklich der Auslöser, dass viele Mütter und ein paar hundert Leute zuerst waren, es nun auf die Straße gingen. Das war vor circa ein paar Monaten sogar, und jetzt sind immer mehr gekommen. Also es war natürlich nicht durchgehend jetzt die Demonstrationen, aber jetzt seit einer Woche wieder sehr intensiv. Und inzwischen sind es aber schon viel, viel mehr. Und es sind lange nicht mehr nur die Mütter, ich habe jetzt gerade auch mit einer Kollegin Kontakt gehabt. Es sind vor allem Studenten, die jetzt demonstrieren.
Das Problem mit dieser Sozialversicherungsnummer liegt ja eigentlich weit zurück. Das geht eigentlich zurück auf den Bürgerkrieg, auf die ethnischen Unterschiede, die in Bosnien-Herzegowina gemacht wurden. In dieser Nummer steckt ja auch die Ethnie, zu der eine Person gehört oder zu gehören scheint. Sind diese Proteste, die sich da entladen sich da alte Ressentiments, entladen sich da die alten Gefühle vom Bürgerkrieg auch?
Nein, das würde ich nicht so formulieren. Es entladen sich die Unzufriedenheit der Leute gegenüber der Politik, gegenüber der unmöglichen bosnischen Politik, die beruht auf dem Friedensabkommen von Dayton, das ganze politische System. Und es ist wahnsinnig kompliziert und aufwendig, und das mit drei Präsidenten und dann zwei Teile, zwei politische Einheiten in Bosnien und dann noch Kantone und noch die Gemeinden. Also es ist ein Wahnsinnsapparat und der funktioniert einfach nicht. Dazu kommt andererseits, dass eben sich die verschiedenen Politiker aus den verschiedenen, diesen zwei Teilen, also der serbische, bosnisch-serbische Teil und die Föderation Bosnien, immer gegenseitig bekämpfen und sich bremsen. Also es geht einfach nicht vorwärts. Und diese Sozialversicherungsnummergesetz ist nur ein Beispiel. Ich glaube, die serbischen Politiker wollten da weiterhin ein Gesetz, das die Herkunft des Kindes oder der Person deutlich macht und die anderen nicht. Und dann wurde das wieder blockiert.
Im Moment reiht sich Bosnien, Sarajevo fast ein in eine Reihe von Protestbewegungen, die jetzt wieder über die Welt schwappen. Also das bekannteste oder das häufigst dokumentierte Beispiel im Moment ist Istanbul. Da geht es unter anderem darum, dass zwar das Land ein Wirtschaftswachstum durchmachte, aber nur ein kleiner Teil der Bevölkerung davon profitiert. Inwiefern sind wirtschaftliche Probleme auch der Auslöser für diese Protestbewegung in Bosnien?
Das spielt sicher eine Rolle, weil in Bosnien-Herzegowina und auch in den anderen Balkanländern hat die Wirtschaftskrise ebenfalls eingeschlagen und den Leuten ging es noch schlechter als vorher in den letzten Jahren. Also in Bosnien ist schon länger Arbeitslosigkeit von 40% etc. Die wirtschaftliche Lage war schon lange eigentlich sehr desolat. Aber ich glaube, es ist nicht jetzt nur deswegen, dass wegen dieser Wirtschaftskrise und wegen den Protesten in den umliegenden Ländern und dass das jetzt da auch überschwappt oder so. Es ist in Bosnien doch nochmal etwas anders. Diese unfähige Politik seit dem Krieg dort regiert, das ist schon ein längeres Problem. Also es ist jetzt nicht nur etwas Neues. Aber jetzt, es kann sein, dass die Leute da vielleicht ein bisschen animiert wurden jetzt durch diese Proteste rundherum.
Wie gefährlich ist die Situation im Moment? Kann diese Stimmung auch in Gewalt übergehen?
Das denke ich nicht. Also wenn du den Bürgerkrieg ansprichst und die Spannungen zwischen den Menschen, habe ich das in den letzten Jahren erlebt, dass keine Gewaltpotenzial, also wirklich nicht. Ich denke, die Proteste sind friedlich, ich bin ja selber nicht dort. Ich habe kurz Kontakt gehabt mit einer Kollegin. Sie meinte, die Polizei hat ein paar Leute eingesperrt, so zur eigenen Sicherheit anscheinend, aber es wäre überhaupt eigentlich gar keine Gefahr. Also zu keinem Zeitpunkt wäre irgendwie eine Gefahr gewesen. Und die Leute demonstrieren ja auch zusammen. Es gibt inzwischen in anderen Städten, nicht nur in Sarajevo, Proteste. Und zum Beispiel auch seit gestern und heute wieder in Banja Luka, das ist die Hauptstadt der serbischen Republik Bosniens. Und dort gingen Studenten auch auf die Straße mit dem Anliegen gegen die Korruption im Bildungswesen. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe und die solidarisieren sich. Oder es kamen auch Busse von Banja Luka nach Sarajevo mit Demonstranten. Also die Leute sind da auf derselben Seite. Es geht gegen die Politik und nicht gegeneinander.
Sagt Lucia Vasella, ehemalige Rabe-Info-Redaktorin und Bosnien-Kennerin.
95,6 Rabe-Info.
Sich durch Kopieren eine eigene starke Industrie aufbauen. Das ist das Ziel einer Gruppe der ärmsten Länder dieser Welt. Das setzt aber voraus, dass sie sich nicht an den Patentschutz halten müssen, denn dieser verbietet das freie Kopieren. Vor allem Länder, die exportabhängig sind, beispielsweise für Kakao oder Kaffee, sind aber auf den freien Welthandel angewiesen. Deshalb sind sie Mitglied der Welthandelsorganisation WTO. Doch die WTO hat einen starken Patentschutz. Damit sich die ärmsten Länder nicht durch den Patentschutz in ihrer Entwicklung behindert sehen, müssen sie sich aber nicht daran halten. Dieses Abkommen würde dieses Jahr auslaufen. Diese Woche hat die WTO entschieden, es für weitere 8 Jahre beizubehalten. Weshalb es für die ärmsten Länder so wichtig ist, dass sie sich nicht an den Patentschutz halten müssen, erklärt François Meyenberg von der Menschenrechtsorganisation Erklärung von Bern.
Wie die Geschichte zeigt, ist die Möglichkeit, kein Patentgesetz zu haben und in diesem Sinne eben frei kopieren zu können, die Erfindungen, die in anderen Ländern gemacht wurden, ein sehr wichtiger Grundstein für die Entwicklung eines Landes.
Vor 100 Jahren sah die Welt anders aus. Damals gehörte die Schweiz zu den unterentwickelten Ländern. Und sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein schwacher Patentschutz große Vorteile bringen kann. Dazu François Meinberg von der Erklärung von Bern.
Die chemische Industrie in Basel war vor 100 Jahren der größte Gegner des Patentgesetzes in der Schweiz. Sie wollten keine Patente in der Schweiz, um frei kopieren zu können Erfindungen, die in Deutschland oder Frankreich patentiert worden waren und dort geschützt waren. Und durch dieses Kopieren hat sich dann die chemische Industrie in der Schweiz erst entwickeln können, mit der Zeit auch mehr in die Forschung investieren und dann viel, viel später sich selber für ein Patentgesetz in der Schweiz stark machen.
Die ärmsten Länder sind eine klar definierte Gruppe von Ländern. Die UNO hat dazu Kriterien erstellt. Es betrifft rund 50 Länder, vor allem aus Afrika und Asien, also beispielsweise Somalia, Nepal oder Madagaskar. Diese Länder haben in einer Sitzung der Welthandelsorganisation WTO gemeinsam mit den Industrieländern einer Verlängerung des Abkommens um 8 Jahre zugestimmt. Das heißt, die ärmsten Länder müssen sich für weitere 8 Jahre nicht an das sogenannte TRIPS-Abkommen halten. Dieses schützt das geistige Eigentum, also beispielsweise Patente auf Medikamenten. Doch wo ganz konkret ist es so wichtig, dass die ärmsten Länder frei kopieren dürfen? Dazu François Weinberg.
Jetzt geht es natürlich darum, auch insbesondere im Bereich Gesundheit, es geht um die Entwicklung von Medikamenten. Wenn wir heute Patente auf Medikamente in diesen Ländern haben, verwehren wir ihnen in erster Linie auch schon mal den Zugang. Die Medikamente werden viel teurer und dieses Geld fließt dann aus Ländern wie dem Sudan, Malawi oder Bangladesch in die Firmenzentralen von Novartis, Roche etc. Und diesen Fluss von den ärmsten Ländern eigentlich in die Konzernzentrale des Nordens, die sind sicherlich nicht nötig. Und dann eben zusätzlich können nur solche alternativen Sektoren entwickelt werden, zum Beispiel im pharmazeutischen Bereich, wenn eben kein oder nur ein sehr schwaches Patentgesetz besteht. Indien ist hier ein sehr gutes Beispiel. Indien hat heute eine sehr starke pharmazeutische Industrie, aber die konnte nur entwickelt werden, weil sie sehr lange kein Patentrecht hatten und keine Patente auf Medikamente.
Indien gehört heute nicht mehr zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Verlängerung um 8 Jahre ist als Kompromiss im Konsens getroffen worden. Das sagt Markus Lagenhof. Er ist Leiter des Ressorts WTO beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Grundsätzlich ist dieser Entscheid im Konsens, im gegenseitigen Einvernehmen gefällt worden. Das heißt, diese Lösung, dass diese Ausnahmen für die ärmsten Länder im Rahmen des Abkommens über das geistige Eigentum in der WTO auf 8 Jahre zu verlängern, ist ein Kompromiss, dem sowohl die entwickelten Länder als auch die ärmsten Länder zugestimmt haben.
Die Gruppe der ärmsten Länder hätte eigentlich lieber gehabt, dass sie sich unbefristet nicht ans Patentrecht halten müssen. Das erklärt François Meinberg von der Erklärung von Bern.
Dass wir in 8 Jahren wiederum das Risiko haben, dass das vielleicht nicht verlängert wird oder dass es nur verlängert wird mit Bedingungen, und das ist immer eine gewisse Unsicherheit.
Da die UNO bestimmt, welche Länder zur Gruppe der ärmsten Länder gehört, fällt ein Land automatisch aus der Kategorie der ärmsten Länder, sobald es sich weiterentwickelt. Trotzdem hat auch die offizielle Schweiz für die befristete Verlängerung von 8 Jahren gestimmt. Weshalb, begründet Markus Lagenhof vom SECO so.
Die ärmsten Länder selbst haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 einen Großteil dieser Länder aus dieser Liste rauszuholen, in der Annahme, dass sich diese Länder weiterentwickeln werden.
Für die ärmsten Länder stellt sich natürlich auch die Frage, ob es auch Nachteile bringt, wenn man sich nicht an das Patentrecht halten muss. Markus Lagenhof vom SECO meint, dass Firmen nur dann in ein Land investieren, wenn der Patentschutz gewährleistet sei. Diese Aussage relativiert François Meyenberg von der Erklärung von Bern.
Wenn ein armes Land ein solches Patentrecht zum Beispiel einführt, werden kaum Firmen dieses Landes profitieren, weil sie eben gar keine Firmen haben, welche solche Forschung und Entwicklung machen und Patente anmelden. Und sie werden dann in erster Linie die Interessen von Firmen aus anderen Ländern schützen und die eigene Bevölkerung zwingen, an diese Personen oder an diese Firmen Lizenzgebühren zu zahlen. Sie verlieren also doppelt. Und deshalb ist es sinnvoll, auf diesem Entwicklungsstand kein Patentrecht zu haben und dies erst später bei einem höheren Entwicklungsstand einzuführen.
Somit hat die Gruppe der ärmsten Länder der Welt mit dem neuen Kompromiss nochmals 8 Jahre Zeit, um Produkte des Westens frei zu kopieren. Wie die Situation 2021 aussieht, wird dann neu beurteilt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Donnerstag, den 13. Juni vom Info auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Freitag um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung haben Wilmar Ahl, Michael Sparr und Benedikt Bachmann, der sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören, hebt's gut und geniesst die wohlige Wärme.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.